Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's um die Tafel in Chemnitz, die wie viele andere Tafeln in Deutschland derzeit an ihre Grenzen stößt. Es geht um die Frage, vor welchen Problemen ehemalige Ortskräfte der Bundeswehr in Afghanistan nach ihrer Ankunft in Deutschland stehen und um die ambivalenten Erfahrungen vieler Ostdeutscher mit Russland. Herzlich willkommen. Knapp ein halbes Jahr ist es her, dass Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begann. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks UNHCR haben bis jetzt über 10 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer ihr Land verlassen. Vor allem Frauen und Kinder. Hunderttausende leben heute auch in Deutschland. Anfangs war die Hilfsbereitschaft hierzulande groß. Viele nahmen Geflüchtete bei sich zu Hause auf. Und auch die Politik reagierte, um das Ankommen zu erleichtern. Doch mittlerweile ist klar, dass es sich nicht bloß um ein paar Wochen handeln wird, die es zu überbrücken gilt. Doch wie stellt man sich auf ein neues Leben ein, das man eigentlich gar nicht will? Auf die endlose Bürokratie und wie geht man damit um, wenn man merkt, dass die eigene Hilfsbedürftigkeit andere erschöpft? Luise Sammann hat in Berlin Elena und Julia getroffen und sie genau das gefragt.
He wants to drink so much.
Eine geräumige, weiß gefließte Küche in Berlin-Wilmersdorf. Der 10-jährige Dima kommt mit verschwitztem Gesicht vom Spielen herein, füllt sein Glas am Wasserhahn auf. Mutter Elena lacht. Daran, dass sie hier einfach Leitungswasser trinken können, hat sich die Ukrainerin auch nach 4 Monaten in Berlin noch nicht ganz gewöhnt.
Last week we moved here.
Wir sind erst letzte Woche hier eingezogen, vor 4 Tagen. Es gefällt uns sehr gut hier.
Yes, we're happy.
Elena und Dima haben Glück gehabt. Gemeinsam mit 6 anderen Familien sind sie im Ukraine-Zentrum der Caritas in Berlin-Wilmersdorf untergekommen. Jede Mutter bewohnt hier mit ihren Kindern ein Zimmer mit Waschbecken. Küche, Wohnzimmer, Bad, Spielzimmer und Balkon teilen sich die Familien. Ebenso das Putzen. Die Gemeinschaftsküche, in der Elena mit einigen anderen Frauen sitzt, ist blitzeblank.
Actually, we clean our kitchen.
Wir putzen die Küche und den Flur jeden Tag.
For example, today.
Heute zum Beispiel sei sie mit dem Saubermachen an der Reihe, morgen wieder ihre Mitbewohnerin Elena, erklärt Julia, Mutter von 2 Söhnen. Julia aus Kropivnitski und Elena aus Odessa erreichten Berlin im Frühling, kamen zunächst bei deutschen Familien unter. Bis heute seien sie ihren Gastgebern unendlich dankbar dafür, dass sie ihnen und ihren Kindern nach der überstürzten Flucht aus ihrer Heimat einen sicheren Ort geboten haben. Doch mit jedem Tag, den der Krieg in der Ukraine andauerte, fühlten sich die Frauen unwohler in ihrer Rolle als unfreiwillige Gäste.
Because at the beginning we were talking about to live in a German family like months, 2 months.
Am Anfang haben wir immer gedacht, dass wir vielleicht für 1 oder 2 Monate bleiben würden. Aber die Zeit verging und wir konnten nicht wissen, wann der Krieg enden würde. Ich selbst war für 4 Monate bei einer Familie. Und natürlich waren sie am Ende etwas müde davon, mich und meine Kinder ständig bei sich zu haben. Auch wenn sie immer wieder betont haben, dass wir so lange bleiben können, wie wir wollen.
Ähnliches berichten auch andere Ukrainerinnen und Ehrenamtliche, die sich in der Vermittlung von Unterkünften engagieren. 5 Monate nach der Ankunft der ersten ukrainischen Geflüchteten in Berlin lässt die Gastfreundschaft vieler Deutscher nach. Für Julia, Elena und die anderen Frauen am Küchentisch war die Unterkunft im Ukraine-Zentrum der Caritas in dieser Situation die Rettung.
Mit anderen ukrainischen Familien zu leben, ist auch deswegen besser, weil alle die gleiche Kultur, die gleichen Gedanken und auch die gleiche Sprache haben. Wenn jemand Geburtstag hat, backen wir zum Beispiel einen Kuchen für die Kinder und feiern alle zusammen.
Gerade die Kinder seien seit ihrem Umzug ins Ukraine-Zentrum aufgeblüht, erzählen die Frauen. Der 10-jährige Dima hat nun 7 Kinder im gleichen Alter, mit denen er täglich spielt. Zeit für die Mütter, sich Gedanken um ihre eigene Zukunft zu machen. Arbeiten tut bisher nur eine der Frauen hier. Dabei mangelt es nicht an Qualifikationen. Elena hat Wirtschaft studiert, ist ausgebildete Buchhalterin. Julia arbeitete als Flugbegleiterin, bevor sie Kinder bekam, spricht neben Russisch und Englisch auch etwas Deutsch.
Ich habe deutsche Sprache an der Universität und in der Schule gelernt.
Julia wird rot, wechselt lieber wieder ins Englische. Ihr Deutsch müsse sie erst mal wieder auffrischen, habe man ihr gesagt.
The woman from the job center, she suggested me
Die Frau beim Jobcenter hat mir vorgeschlagen, erst mal ein paar Kurse zu machen. Und danach könnte ich wahrscheinlich versuchen zu arbeiten. Vielleicht etwas mit Kindern. Ich habe ja auch eine pädagogische Ausbildung.
Doch damit Julia einen Deutschkurs machen könnte, müssten ihre 5 und 8 Jahre alten Kinder zunächst einen Schulplatz haben. Den zu bekommen, ist zahlreichen ukrainischen Familien auch Monate nach ihrer Ankunft in Berlin bisher nicht gelungen. Im Ukraine-Zentrum unterstützen 2 deutsche Sozialarbeiterinnen die Frauen aus der Ukraine bei ihrer Suche. Antonia Tschirschke sitzt schräg gegenüber der Küche in ihrem Büro und hebt beim Thema Schulplätze verzweifelt die Hände.
Sie sind in Kontakt mit der Schulleitung, da sind sie auf der Warteliste für die Willkommensklassen. Die Dame meinte, dass die Warteliste leider sehr lange dauert und sind dann natürlich auch dankbar für jeglichen Tipps, wie man noch an Schulplätze kommen könnte, damit auch die Frauen selber an Integrationskursen teilnehmen können, Zeit für ihre bürokratischen Angelegenheiten haben und generell auch hier mehr ankommen können.
Auch dabei helfen die Sozialarbeiterinnen. Wann immer möglich, begleiten sie die Frauen bei Besuchen im Jobcenter oder beim Arzt.
Also manchmal, wenn man auch im Jobcenter mit dabei ist, andere Familien oder Personen aus der Ukraine sieht, die völlig alleine dastehen und gar nicht wissen, wie sie das dem Sachbereiter jetzt übersetzen sollen. Ja, teilweise ist es wirklich wie ein Bürokratie-Dschungel. Eine Frau hat mir auch schon gesagt, es sind viele Frauen auch schon wieder zurückgegangen wegen dem Bürokratieaufwand.
Julia und Elena nicken zustimmend. Nach jedem Behördengang frage sie sich, wie der deutsche Staat überhaupt noch funktionieren könne, sagt Elena.
I don't know why.
All dieser Papierkram, warum? In der Ukraine gehen wir zur Behörde und machen alles online. Wir gehen zur Bank und machen da innerhalb eines Termins ein Konto auf. Aber hier bekommt man erstmal einen Brief für einen Termin, dann einen für die PIN, dann noch einen für die Karte. Alles dauert so lange.
Yes, long time.
Elena lächelt traurig. Dass sie selbst die Behördengänge in ihrer Heimat einmal vermissen würde, hätte sie sich nicht träumen lassen. Doch das Heimweh ist zum ständigen Begleiter geworden. Jeden Tag sprechen sie und Sohn Dima per WhatsApp mit dem Vater, den Großeltern und den Bekannten, die in der Ukraine zurückgeblieben sind. Ihre Zukunft, so die Mutter, sieht sie weiter dort. Selbst wenn ihr Sohn Ende August doch einen Schulplatz bekommen sollte, wird er nachmittags weiter am Online-Unterricht in der Ukraine teilnehmen. Falls sie irgendwann zurück können, soll er bereit sein. Julia stimmt ihr zu.
Ich denke, wir sollten erst mal noch hier bleiben. Der Winter wird hart in der Ukraine. Aber wir wollen alle nach Hause. Wir haben da unsere Männer, unsere Familien, unser Leben, unsere Schulen. Wir leben unser Leben in Berlin, weil wir keine Wahl haben. Aber natürlich fühle ich mich nicht zu Hause.
Wir haben keine Wahl, eigentlich. Aber natürlich fühle ich mich nicht zu Hause.
Willkommen in der deutschen Wirklichkeit. Luise Sammann hat die beiden Ukrainerinnen Elena und Julia in ihrem Berliner Alltag begleitet. Viele Tafeln in Deutschland machen gerade eine schwierige Zeit durch. Ob nun Einheimische oder Geflüchtete, immer mehr bedürftige Menschen kommen vorbei auf der Suche nach kostenlosen Lebensmitteln. Aber genau die sind mittlerweile knapp, weil es einfach nicht genügend Spenden dafür gibt. Vielerorts haben die Tafeln an ihren Ausgabestellen deshalb einen Aufnahmestopp verhängt. Auch in Chemnitz war das zeitweilig so. Und dass sich die Lage wieder entspannt, daran glaubt hier angesichts der drastisch steigenden Energiepreise auch keiner mehr. Alexandra Gerlach über ehrenamtliche Hilfe, die trotz großem Engagement an ihre Grenzen stößt.
Bereits eine Stunde vor Öffnung der Tafel Chemnitz sind die ersten Plätze auf der Rampe zum ehemaligen Industriegebäude aus rotem Backstein besetzt. Zwei Frauen im Rentenalter haben auf der Bank vis-à-vis der Ausgabestelle Platz genommen.
Jeden Dienstag
dürfen wir erst bedient werden, ab 12.
Aber wir kommen früh, weil es gibt manchmal viele Leute. Und
wir sind beide nicht mehr jung.
Und ja, und wir haben Probleme mit aus den lange bleiben stehen und... Aber wir müssen sehr früh mindestens, damit der Bank frei ist.
Die ehemalige Dozentin für Italienisch und Spanisch hat über 20 Jahre in Chemnitz unterrichtet. Jetzt ist sie Rentnerin und Sozialhilfeempfängerin. Das Geld reiche vorne und hinten nicht, sagt sie. Daher komme sie regelmäßig zur Tafel, um sich mit Lebensmitteln zu versorgen. Ihre Freundin begleitet und fährt sie.
Meine Rente ist sehr, sehr, sehr klein. Und ich kann nicht überleben mit diesem Geld.
Ein Fall von 70 bis 80, die tagtäglich 5 Tage die Woche von der Tafel Chemnitz unterstützt werden. Jeden Freitagnachmittag werden außerdem rund 70 ukrainische Flüchtlingsfamilien versorgt. Eine große Herausforderung für den gemeinnützigen Hilfeverein Chemnitzer Tafel e.V. Denn nicht immer sind die braunen, großen Papiertüten mit den Spenden, unverkauften Lebensmitteln aus den großen Lebensmittelmärkten der Stadt so gut gefüllt wie an diesem Vormittag.
Also hier gibt es Brot, deutschen Kuchen,
ja.
Und hier gibt es dann Obst,
Gemüse, Salat,
Tomaten. Auch noch andere Sachen, Mehl, Eier, sogar
und
noch hier.
Darf ich Sie mal fragen, wie oft Sie hierher kommen zur Tafel?
Eigentlich jede Woche. Letzte Woche war ich nicht, aber da war ich krank. Für mich ist es sehr wichtig, weil ich brauche die Lebensmittel die Woche über.
Überall steigen jetzt die Preise. Ja. Was erwarten Sie für sich?
Ja, da erwarte ich, dass ich weiterhin hierher kommen kann und dass ich beim Einkaufen Angebote wahrnehmen kann.
Eine Frau Mitte 30 kommt mit 2 Tüten voller Lebensmittel von der Ausgabestelle und macht sich auf den Weg nach Hause. Wegen einer schweren Erkrankung konnte sie ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin nicht beenden und ist heute Frührentnerin. Sie muss mit jedem Cent rechnen und stellt sich auf noch härtere Zeiten ein.
Ja, es ist schon extrem. Also man muss schon ganz schön rechnen. Also wenn man da ein Stück Butter kauft oder mal was backen will, das ist schon intensiv. Ja.
Seit 25 Jahren gibt es die Tafel in Chemnitz. Leiterin Christiane Fiedler kann sich nicht erinnern, in all den Jahren eine so krisenhafte Situation für ihren gemeinnützigen Hilfeverein erlebt zu haben wie jetzt.
Und auch selbst als die Hartz-IV-Einführung war und auf einmal 400% mehr Leute vor der Tür standen, das war nicht so schlimm wie jetzt die Zeit. Weil irgendwie ging das immer weiter und du hattest immer eine Möglichkeit, dass du helfen konntest und dass du irgendwoher Lebensmittel bekommen hast oder so.
Die Tafel ist von Lebensmittelspenden abhängig. Und es sei deutlich schwieriger geworden, sie einzuwerben, berichtet Fiedler. Auch würden nicht mehr so viele neue Märkte und Discounter öffnen wie in den zurückliegenden Jahren. Gerade ist es Fiedler gelungen, in Chemnitz einen weiteren Lebensmittelmarkt als Spender für die Tafel zu gewinnen. Es sei ein langer Prozess gewesen, sagt sie, der nun nach einem Wechsel in der Marktleitung Früchte trägt.
Wir freuen uns sehr, dass wir eben einen neuen Lieferanten dazu gewonnen haben. Und dort bekommen wir auch Lebensmittel her, die da ansonsten entsorgen müsste. Und das hilft uns sehr.
Mit einiger Sorge schaut Tafelleiterin Christiane Fiedler auf die nächsten Monate. Wer bei der Tafel Lebensmittelspenden erhalten möchte, muss sich vorher bei ihr bewerben. Schon jetzt sei die Nachfrage vor allem von ukrainischen Flüchtlingen kaum zu bewältigen. Aktuell unterstütze die Tafel Chemnitz rund 70 Familien, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen sind, und jeden Tag kämen neue Anfragen. Allein an diesem Tag habe sie 8 E-Mails erhalten, berichtet Fiedler.
Aber für mehr haben wir weder die Lebensmittel noch die Kapazität, dass wir da noch mehr Unterstützung geben können. Also das geht einfach nicht. Wir können nicht alles, was im Staat Hilfe braucht, auffangen. Wir versuchen das schon, aber wo es nicht geht, geht es einfach nicht.
Neue Anfragen lehnt Fiedler deshalb momentan ab. Das führe immer wieder zu Diskussionen mit abgewiesenen Bedürftigen am Ausgabeschalter, berichtet die Tafelleiterin. Die Lage sei sehr belastend für ihr Team aus knapp 50 weitgehend ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Und die Aussicht auf das, was noch kommen könnte, bereitet Fiedler Sorgen.
Das ist alles ein bisschen eine explosive Mischung aus meiner Sicht. Noch dazu jetzt eben die steigenden Preise und die Unsicherheit, wie wird das mit der Energieabrechnung, wo entwickeln sich die Lebensmittelpreise noch hin oder so. Also das ist schon ein bisschen beängstigend.
Hilfe von der Stadt Chemnitz gäbe es nicht, sagt Fiedler. Der Freistaat Sachsen aber finanziere eine Ehrenamtspauschale. Dadurch könne sie einige Auslagen der Mitarbeiter erstatten.
Und da sind wir sehr froh, dass wir unseren Ehrenamtlern wenigstens ein bisschen was an die Hand geben können, wo sie das Vorgeld bezahlen können oder Telefonkosten.
Zusätzlich kann das Sozialministerium in Sachsen seit 2018 jedes Jahr auf 400.000 Euro Haushaltsmittel zurückgreifen. Damit können Investitionen in ehrenamtlichen Einrichtungen gefördert werden. Auch die Tafel Chemnitz hat sich dieses Jahr um einen Zuschuss beworben. Christiane Fiedler hofft, dass sie mit dem Geld ein neues Kühlfahrzeug kaufen kann. Es wäre nur ein kleiner Lichtblick, doch die sind es, die in diesen schwierigen Zeiten motivieren.
Wir gucken immer mit Optimismus in die Zukunft, sonst wird man die Arbeit gar nicht machen können.
Optimismus, auf den viele Bedürftige angewiesen sind. Alexandra Gerlach über die Chemnitzer Tafel in schwierigen Zeiten. Ein Jahr ist es her, dass Deutschland und andere NATO-Staaten überhastet Afghanistan verließen und die radikal-islamische Taliban am 15. August die Macht in Kabul übernahm. Bei dem chaotischen Abzug musste die Bundeswehr viele ihrer ehemaligen Helfer zurücklassen. Etwa 17.000 Afghaninnen und Afghanen, darunter viele ehemalige Ortskräfte, sind zwar mittlerweile nach Deutschland ausgereist, aber rund 10.000 warten immer noch. Zum einen macht die Taliban ihnen die Ausreise immer schwerer, aber auch die bürokratischen Hürden in Deutschland sind hoch. Ein Untersuchungsausschuss soll nun die Geschehnisse aufarbeiten. Dabei wird es auch um den Umgang mit den ehemaligen Ortskräften gehen. Aber wie geht es eigentlich denen, die schon hier angekommen sind? Darüber habe ich vor der Sendung mit Kai Snekzai vom Patenschaftsnetzwerk afghanische Ortskräfte gesprochen. Dieser Verein unterstützt sie unter anderem beim Ankommen in Deutschland. Kai Snekzai ist mit vielen ehemaligen Ortskräften und deren Familien in Kontakt. Meine erste Frage war, wie es ihnen in dem Jahr hier ergangen ist.
Natürlich ist es für sie eine Irritation, weil sie sich nicht als Flüchtlinge oder Asylsuchende sehen, sondern als Menschen, die ihr Leben für Deutschland riskiert haben. Und nur aus diesem Grund suchen sie eine neue Heimat. Natürlich ist es für sie schwer, weil sie hier am Anfang viel Bürokratie erleben müssen. Und es ist alles neu. Es ist eine andere Schrift, eine andere Sprache und die Gesetze auch anders. Und auch wenn sie einkaufen gehen, finden sie alles anders und neu.
Viele Familien kommen aber hier gar nicht zur Ruhe. Grund dafür sind die verschiedenen Regelungen. Unter anderem eine besagt ja, dass die sogenannte Kernfamilie ehemaliger Ortskräfte nur einreisen darf, also Ehepartner und die minderjährigen Kinder. Was hat das für Auswirkungen?
Ja, uns erreichen auch viele Anfragen von in Deutschland befindlichen ehemaligen afghanischen Ortskräften der Bundeswehr und GIZ, die uns um Hilfe bei der Nachholung ihrer volljährigen Kinder bitten. Die volljährigen Kinder dürfen leider nicht zu ihren Eltern nach Deutschland. Es ist eine unerträgliche Situation für die Eltern in Deutschland und natürlich auch für die zurückgelassenen Kinder in Afghanistan. Die Eltern machen sich Sorgen und fühlen sich total auch belastet, jeden Tag mit den zurückgelassenen Kindern zu telefonieren und ihre Sorgen zuzuhören. Die Kinder versuchen, sich unter Verwandten unterzutauchen. Es ist eine sehr schwierige Situation für die Familien, von denen die Kinder aufgrund der Volljährigkeit leider in Afghanistan zurückgeblieben sind.
Und dann gibt es da noch eine andere Regelung, die besagt, dass nur ehemalige Ortskräfte ja aufnahmeberechtigt sind, die ab 2013 für die Bundeswehr gearbeitet haben. Ihr Netzwerk kritisiert das ja scharf. Warum?
Ja, hunderte Menschen, die vor 2013 Ortskräfte der Bundeswehr waren und damit keine Aufnahme in Deutschland beantragen können. Sie rufen ständig an und berichten von ihrer Lebenssituation, dass sie im Verstecken sind, dass sie nicht ihre wahre Identität preisgeben können. Und wenn sie das Haus verlassen müssen, müssen sie sich als normale Afghanen irgendwie bewegen, damit sie in der Menge nicht auffallen. Und ihr Leben ist genauso bedroht wie andere Ortskräfte, die doch antragsberechtigt sind.
Sie selbst haben ja für die Bundeswehr mehrere Jahre in Afghanistan gearbeitet, sind Ende 2014 aus Afghanistan geflohen und haben sich dann hier ein komplett neues Leben aufgebaut. Warum hatten Sie sich damals zu dem Schritt entschieden?
Ja, ich bin selbst eine ehemalige Bundeswehr-Ortskraft, die 6 Jahre lang für die Bundeswehr als Übersetzer in Afghanistan tätig war. Mein Leben war extrem bedroht aufgrund der Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Ich durfte nicht mehr in meinem Heimatland leben, weil ich den deutschen Sicherheitskräften bei ihrem Einsatz unterstützt und geholfen habe. Und in den Augen der Extremisten, der Taliban und auch in den Augen der Menschen, die rückschrittlich, konservativ und streng religiös waren und sind, ein Ungläubiger war und ein Verräter und ein Kollaborator. Und das hat alles auch die Bundeswehr mitbekommen. Und dann durfte ich Schutz bekommen in Deutschland. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Wie sah das dann ganz konkret im Alltag aus? Wie muss man sich das vorstellen, diese ständige Bedrohung?
Ja, ich habe ständig Anrufe bekommen, Nachrichten bekommen, da wo ich extrem bedroht wurde, da wo ich als Verräter, Ungläubiger und Kollaborator bezeichnet wurde und aus diesem Grund den Tod verdient habe. Zum Beispiel in der Moschee leerten sich Plätze neben mir und niemand wollte in meiner Nähe beten. Sie fanden alle mich als ein Dreck, weil ich die internationalen Truppen bei ihrem Einsatz unterstützt habe. Natürlich in ihren Augen den Ungläubigen. Von meiner Sicht niemand ist ungläubig, aber so ist ihr Glauben. Und das war der Grund, warum ich leider nicht mehr in meinem Heimatland leben durfte und mein Heimatland verlassen möchte.
Und hat Ihr Verlassen von Afghanistan auch Auswirkungen auf Ihre Familie? Die lebt ja noch da.
Ja, meine Familie ist noch in Afghanistan. Und es ist natürlich auch für sie eine sehr schwierige Situation. Aber ich durfte leider nicht meine Familie mitbringen oder mitnehmen, weil, wie vorhin erwähnt wurde, in das Ortskraftverfahren gehört nur die Ortskraft, Kernfamilie, das heißt eher Frauen, minderjährige Kinder. Und ja, meine Familie hat leider auch eine sehr schwierige Situation zurzeit. Aber ich hoffe, dass sie auch irgendwie bald gerettet werden. Aber wie, das weiß ich leider nicht. Aber das wünsche ich mir.
Außenministerin Annalena Baerbock will ja die Einreise gefährdeter Afghaninnen und Afghanen mit einem Aufnahmeprogramm regeln. Ein Entwurf sollte ja längst da sein. Was muss für die verbliebenen Ortskräfte und andere Gefährdete getan werden, Ihrer Meinung nach?
Ich hoffe, dass die Bundesregierung zuerst die 2013er Regeln auflösen wird und die Ortskräfte, die wirklich jahrelang den deutschen Sicherheitskräften bei ihrem Einsatz unterstützt haben, aber ihr Arbeitsverhältnis leider vor 2013 beendet wurde, auch eine Chance bekommen und zu dem Kreis der Aufnahmeberechtigten in Deutschland gehören. Die Ortskräfte haben eine Verantwortung übernommen, indem sie die Bundeswehr und damit Deutschland unterstützen. Und von meiner Sicht ist nun Deutschland daran, seine Verantwortung diesen Menschen gegenüber übernimmt und diese Menschen rettet und gleichzeitig auch die volljährigen Kinder, die jetzt leider nicht in das Ortskraftverfahren gehören, dieser Menschen, dieser Kinder eine Chance zu geben, damit sie auch zu ihren Eltern nach Deutschland kommen können.
Kai Snekzai vom Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte. Am Samstag, 13. August, veranstaltet der Verein zusammen mit ProAsyl und dem Deutschen Bundeswehrverband einen Kongress in Berlin, um auf die Situation betroffener Ortskräfte aufmerksam zu machen. Nikolai Masalow. Sagt Ihnen der Name was? Wenn ja, dann sind Sie wohl eher in Ostdeutschland aufgewachsen. Denn zu DDR-Zeiten kam um seine Geschichte eigentlich niemand herum. Nikolai Masalow war ein sowjetischer Soldat und soll in den Kämpfen um Berlin im April 1945 einem kleinen deutschen Mädchen das Leben gerettet haben. Im Treptower Park können Sie ihn sich übrigens noch anschauen, denn da ist das sowjetische Ehrenmal und da steht er in Bronze auf einem zerbrochenen Hakenkreuz, 12 Meter hoch. Von solchen Geschichten der Völkerfreundschaft zwischen DDR und der Sowjetunion können viele Ostdeutsche einige erzählen. Eine ambivalente, komplexe Sache, die verordnet war, aber doch auch viele persönliche Beziehungen stiftete. Und diese Erfahrungen prägen auch die Einstellungen zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine heute. Was genau da abläuft, hat unseren Thüringen-Korrespondenten Henry Bernhard interessiert. Deshalb hat er Horst Zange getroffen, der in der Nähe von Nora bei Weimar aufgewachsen ist. Zu DDR-Zeiten war dort eine Luftwaffenbasis für sowjetische Kampfhubschrauber.
Den Bewohnern von Weimar der 70er und 80er Jahre war das Geräusch so vertraut wie verhasst. Sowjetische Militärhubschrauber überflogen die Stadt regelmäßig in geringer Höhe. Die Fernseher flackerten, die Gläser klirrten im Schrank. Die Russen, wie sie nur genannt wurden, flogen fast jeden Tag. Im August 1992 hoben die grauen Hubschrauber mit dem roten Stern zum letzten Mal vom Flugplatz Nora ab. Horst Zange, ein direkter Anwohner, kann sich gut erinnern.
Ich war 2-3 Tage vorher noch auf dem Flugplatz und da habe ich für 200 D-Mark noch einen großen Rundflug dort gebucht mit einer Mi-24. Da konnte man einsteigen, wurde denen das Geld gegeben. Und die hatten ja noch unheimlich viel Treibstoff. Und ich bin über eine Stunde mit dem geflogen, mit der Mi-24. Und dann hat er gesagt, in den nächsten Tagen geht's nach Hause. Der Moi. Alle. Da haben die sich erhoben, immer einzeln, haben über die Dörfer hier nochmal so einen Tiefflug gemacht. Und dann sind die Richtung Ettersberg abgeflogen nach Russland. Ja, und dann waren sie weg.
Zange beschreibt die Gefühle für die Besatzungstruppen bis heute ambivalent.
Ja, wir sind im Prinzip mit dieser sowjetischen Besatzung groß geworden. Das war für die Kinder was ganz Normales. Die Erwachsenen hatten damals mehr Probleme mit den Russen, aber wir eigentlich nicht. Also ich kenne das von Kindesbeinen an, dass wir uns mit denen eigentlich immer gut verstanden haben, mit den Kindern und Jugendlichen. Und auch die Offiziere waren immer sehr höflich, zu Kindern speziell. So.
Man begegnete sich auf der Straße, beim Sport, in der Kneipe, bei Tauschgeschäften. Aber als der Hubschrauberlärm vorbei war, als kein Altöl mehr im Bach landete, als die Russen abgezogen waren Anfang der 90er Jahre, atmete auch er auf. Die Historikerin Silke Sadjukow von der Uni Halle beschreibt das Gefühl vieler Ostdeutscher damals.
Als die Wende kam, versuchten die Ostdeutschen Sündenböcke auszumachen für die Maladen, Betriebe, für die kaputten Städte. Wer ist schuld? Wir nicht. Wir haben ja gearbeitet immer, haben sie gesagt, zu Recht. Also war es die Stasi, es war Wandlitz und es waren die Russen. Und die Sowjetrussen sind tatsächlich wie räudige Hunde hier weggejagt worden.
Ein anderer Beobachter, Sergei Lochthofen, Journalist, in der Sowjetunion geboren, in der DDR in Thüringen aufgewachsen, war eher verwundert über die Gelassenheit der Ostdeutschen beim Abzug der sowjetischen Streitkräfte.
In Gotha gab es, da wo ich aufgewachsen bin, eine Russenstraße. Da wohnten die Offiziere. Die Häuser mussten dann größtenteils einfach abgerissen werden, weil sie so abgelebt und so abgeranzt waren. Ich hätte eigentlich gedacht, dass da richtig schwere Auseinandersetzungen sind. Überhaupt nicht. Es war mehr Wehmut in der Luft. Und irgendwo erkläre ich mir das mit einer Art Stockholm-Syndrom. Man hat zusammen eine große Zeit durchlitten. Man war Teil einer Leidensgemeinschaft.
Aber das waren nur diese Anfangs 90er Jahre. Anfang der 90er verloren diese alten Generationen ihre Jobs, ihre Expertise. Und häufig auch ihre Würde, weil man erzählte in den Medien, dass das DDR-Leben und die DDR-Bürger eigentlich nicht viel wert sind. Was haben wir denn, was der Westdeutsche nicht hat? Und sie besannen sich unter anderem, also auch auf Ostprodukte und so weiter, Regionales, aber auch auf die Russen. Plötzlich kamen T-Shirts und Postkarten, da stand auf Kyrillisch, wenn du das nicht lesen kannst, bist du ein dummer Wessi.
Die Haltungen von Ost- und Westdeutschen zu Russland, zu Putin, zum Krieg gehen weit auseinander. Das Berliner Zentrum für Osteuropa und internationale Studien hat 2020 eine repräsentative Umfrage über Russlandbilder in Ost- und Westdeutschland durchgeführt.
65% der Westdeutschen hielten Putin demnach für eine Bedrohung Europas. Bei den Ostdeutschen waren es nur 50%.
Alle Generationen von 45 an mussten in einem dichotomen System groß werden. Hier ist der Sozialismus, hier ist es gut und dort ist der Kapitalismus und dort ist es schlecht. Diese Dichotomie im Denken des Kalten Krieges, da wuchsen alle Generationen Ost auf und alle Generationen West. Und vor diesem Rahmen entscheiden sie auch jetzt in Krisensituationen. Sehr, sehr schnell tauchten mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine das Vokabular des Kalten Krieges auf. Und zwar Ost wie West.
Diejenigen, die im Zweiten Weltkrieg noch Schuld auf sich geladen hatten, bekamen ein Angebot, so Satyukov. Wenn sie mitmachten im neuen System, dann wurde meist über ihre Schuld hinweggesehen. Dann konnten sie auf Karriere hoffen. Die Mitgliedschaft in der DSF, der deutsch-sowjetischen Freundschaft, war fast obligatorisch in der DDR. Doch die Sowjets blieben meist hinter hohen Kasernenmauern. Private Kontakte waren, trotz aller Propaganda von unverbrüchlicher Freundschaft, unerwünscht. So ganz funktionierte das allerdings nicht, sagt Silke Satyukov.
Alles ab Unteroffizier lebte ja außerhalb der Kaserne. Und die lebten wie in Nora, hier im Dorf in der Nähe, zu vielen. Also wir haben 600 Einwohner und 6000 Sowjetrussen leben. Man verliebte sich auch. Es gab Hochzeiten und Soldatenkinder, die leben bis heute. Arbeitsbeziehungen, wenn die Soldaten und vor allem auch die Offiziersfrauen jeden Tag in Nora in die Molkerei gehen und sich Geld zuverdienen, natürlich illegal, lernt man sich kennen.
Man sah die Filme von Andrei Tarkowski, las die Romane von Chingis Aitmatow. Viele Ostdeutsche setzten ihre Hoffnungen auf Veränderungen in den späten 80er Jahren auf Michael Gorbatschows Glasnost und Perestroika. Und auch mit der deutschen Wiedervereinigung änderte sich in den Schulen nicht gleich alles, wie sich Oleg Schewtschenko erinnert. Er besuchte mehr als ein Jahrzehnt nach dem Ende der DDR in Thüringen die Schule.
Also ich würde sagen, auch in meiner Schule waren ja die meisten Leute DDR sozialisiert, also die meisten Lehrer. Und ich hatte dann nie das Gefühl, dass es jetzt wirklich eine pro-westliche Ausrichtung ist, weder in Sozialkunde in Deutsch noch irgendwo, ne? Sondern natürlich haben wir die DDR-Geschichte behandelt, aber immer aus dem Blick heraus, wie das halt auch in der DDR gelehrt worden ist, ne? Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie man halt auch jetzt zu den Amerikanern steht.
Schewtschenko ist Sozialdemokrat. In seiner Partei hört er viele Ressentiments gegen die Ukraine, gegen die NATO, den Westen. Und viel Sympathie für Russland, für Putin, mitunter sogar Verständnis für die russische Invasion. Häufiger noch als in der SPD sind solche Ansichten in zwei anderen Parteien zu hören. So halten laut einer aktuellen INSA-Umfrage in Thüringen AfD und linke Wähler signifikant häufiger die NATO für mindestens mitschuldig an Russlands Angriff, bald gefolgt von Wählern der FDP. Diese drei Parteien können in Thüringen gut die Hälfte der Wähler für sich gewinnen. Der Journalist Sergej Lochthofen sieht in der ostdeutschen Skepsis gegen Vorgaben von oben den entscheidenden Grund für die Putin-Freundlichkeit.
Naja, sie sind erstmal geübt, auch aus der Zeit, als noch die Sowjetarmee hier stand, bei allem Verlangen, was man ihnen da abbringt, Freundschaft zu zeigen, Distanz zu bewahren. Das heißt, wenn heute jemand sagt, na, unsere neuen Freunde sind die Amerikaner, sind die Ostdeutschen besonders skeptisch.
Lochthofen beklagt, dass viele Ostdeutsche zu wenig reflektierten.
Sie akzeptieren diese schrecklichen Verbrechen nicht als russischen Krieg und Putin-Krieg, sondern als fast Unglück, ja? Also was geht's uns an?
Horst Zange, der Nachbar des früheren Flugplatzes der Sowjetarmee, wirbt für Verständnis. Nicht für den Krieg, aber für die Russen.
Wir im Ostdeutschland, in der DDR, wir mussten ja mit dieser Besatzung leben, uns arrangieren und haben natürlich auch die menschliche Seite dieser für uns in Anführungsstrichen fremden Menschen kennengelernt. Und wenn man die einmal kennengelernt hat, dann weiß man die auch zu schätzen.
Horst Zange über die Erfahrungen vieler Ostdeutscher mit Russland. Henry Bernhard berichtete. Thank you. Es lässt sich nicht verdrängen. Der Herbst steht vor der Tür. Und die Bundesregierung ist schon wieder stark damit beschäftigt, neue Corona-Regeln zusammenzustellen. Impfstoffe, Masken, Tests, alles wieder auf der Tagesordnung. Und alles in der Hoffnung, bedrohliche Situationen zu verhindern. Genau davon hat die Stadt Annaberg-Buchholz im Erzgebirge einige erlebt. Denn dort wütete die Corona-Pandemie in den vergangenen 2 Jahren besonders stark. Unsere Reporterin Sibylle Kölmel war im vergangenen Jahr 2-mal dort und hat mit verzweifelten Ärzten, Patientinnen und Pflegekräften gesprochen. Und jetzt, da die Krankenstationen langsam wieder voller werden, ist sie noch einmal hingefahren, um zu erfahren, wie die Lage jetzt ist.
Wir werden noch in den nächsten Tagen in einen Notfallbetrieb übergehen müssen. Alle personellen Ressourcen zur Versorgung der absoluten Notfallpatienten und dringlichen Behandlungen mobilisieren.
Ende November 2021 sitzt der Arzt Mario Stumpfel in einem Aufenthaltsraum im Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz. Das Klinikum ist für Besucher geschlossen. Die Inzidenz liegt damals im sächsischen Erzgebirgskreis, dem bevölkerungsreichsten Landkreis im Osten Deutschlands, über 1000. Die Intensivbetten sind hier alle belegt. Die Situation in der Klinik und in der Region, erklärt er, sei so angespannt wie nie zuvor.
Dass wir mehrmals am Tag verstorbene Patienten in die Leichenhalle fahren müssen und entsprechend die Angehörigen informieren müssen über den Tod der Patienten, das wird kommen. Das ist leider nicht abzuwenden, weil die Infektionen, die jetzt geschehen, die werden ihren Blutzoll fordern, das muss man einfach so sagen.
Allein im Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz starben im vergangenen Winter weit über 100 Patienten an oder mit Corona. Kaum eine andere Gegend war in den Hochphasen der Corona-Wellen so heftig von der Pandemie betroffen wie der Erzgebirgskreis. Vor wenigen Tagen habe ich Mario Stumpfel erneut getroffen. Mit dabei war die Intensivkrankenschwester Jessie Schütze. Ich möchte wissen, wie Sie die derzeitige Corona-Situation einschätzen, wie es Ihnen geht mit dem, was Sie in den letzten Monaten erlebt haben und wie Sie dem Herbst und Winter entgegensehen. Wir sitzen im hochsommerlich heißen Park des Krankenhauses vor historischer Stadtkulisse mit Blick auf die Berge. Es gebe seit einiger Zeit wieder mehr Corona-Patienten auf den Normalstationen, sagt der Arzt Mario Stumpfel.
Auch eine Zunahme an Fällen auf sogenannten Intermediate Care Stationen, also mit erhöhtem Aufwand, Behandlungsaufwand. Wir selbst sehen derzeit keine wesentliche Zunahme an intensivpflichtigen Patienten im Sinne von beatmungspflichtigen Patienten. Eben nicht die typische Covid-19-Pneumonie mit ihren eindeutigen Symptomen und auch pathologischen Befunden. Die derzeitigen Omikron-Varianten scheinen doch weniger diese schwere Covid-19-Pneumonie auszulösen.
Insgesamt sei der Umgang mit der Pandemie im Krankenhausalltag ein wenig gelassener und routinierter geworden. Auch weil das Wissen um Krankheitsverläufe und Behandlungsmöglichkeiten gewachsen sei.
Dass Strukturen geschaffen worden sind, die aktiviert werden können, die erweitert werden können oder eben auch zeitnah zurückgefahren werden können, um den Regelbetrieb in den Krankenhäusern aufrechtzuerhalten. Es ist ja auch wichtig, dass man in der Behandlung von Erkrankungen eine Routine und Standards hat. Und diese wurden in den letzten Monaten, ja fast Jahren, erarbeitet.
Auch wenn es ruhiger geworden ist hier auf den Corona-Stationen im Erzgebirgsklinikum, Erinnerungen bleiben und sind mal mehr, mal weniger gegenwärtig. Das sagt auch die Intensivkrankenschwester Jessie Schütze.
Also ich muss sagen, wir waren dann im Frühjahr sehr froh, als der letzte Corona-Patient zur Reha gegangen ist und danach erstmal keiner mehr kam. Es war schon eine andere Zeit, wenn du in einer Schicht 3 Zugänge bekommst, 3-mal intubieren, beatmen, reanimieren. Und am Ende hat es trotzdem nichts gebracht. Ich erinnere mich noch an so eine ganz schlimme Nachtschicht. Da haben wir, glaube ich, 2 oder 3 Patienten reanimieren müssen. Dann bist du früh um 8 irgendwann ins Bett und ich habe einfach im Schlaf, im Traum weiter reanimiert. Und davor habe ich doch auch ein bisschen Angst, dass es jetzt vielleicht wieder so weit kommen könnte.
Angespannt ist im Erzgebirgsklinikum, wie in so vielen anderen Krankenhäusern auch, nach wie vor die Personalsituation. Im ärztlichen, vor allem aber im pflegerischen Bereich.
Im Pflegebereich muss man so als chronisch bezeichnen, sodass jede weitere Eskalation, sei es durch wieder vermehrt Mitarbeiter in Isolation aufgrund einer Infektion, selbst die Urlaubszeit führt doch noch zu Einschränkungen, auch in der Versorgung. Es müssen halt nach wie vor bestimmte Bereiche geschlossen gehalten werden, aufgrund dessen, dass die Mitarbeitersituation nach wie vor nicht ausreicht, um alle Stationen im Regelbetrieb im Laufen zu halten.
Mehr Personal. Eine Entlastung der Pflegekräfte, das wäre dringend notwendig, sagt auch die Intensivkrankenschwester Jessie Schütze.
Also zum einen glaube ich schon, dass wir ein bisschen mehr an Ansehen gewonnen haben, aber das war auch nur so eine kurze Zeit lang. Also ich finde, es müsste sich längerfristig was tun, dass man wirklich sagt, vielleicht doch ein bisschen nochmal einen Bonus mehr bekommen. Der erste war da, der zweite, auf den warten wir immer noch. Vielleicht auch mehr Freizeit.
In den Herbst und den Winter gehen sie hier mit gemischten Gefühlen. Die Infektionszahlen steigen wieder und viele fürchten, dass sich die Situation in den nächsten Monaten erneut zuspitzen könnte.
Andererseits macht der Sommer mit zwar hohen Infektionszahlen, aber doch weniger schwerstkranken Patienten und damit auch tödlich verlaufenden Fällen auch Hoffnung, dass aufgrund der Verbesserung der Immunitätslage der Bevölkerung, auch aufgrund dieses hohen Infektionsgeschehens, wird durchaus gewappnet sein werden für die Herbstwelle. Sodass ich hoffe, dass wenn keine neue Variante, die bedrohlicher ist und krankmachender ist, auftritt, ich davon ausgehe, dass wir nicht in eine ähnliche Situation geraten, wie das im vergangenen Jahr zur Jahreswende und Anfang dieses Jahres der Fall war.
Auch an die neuen Virusvarianten angepasste Impfstoffe könnten helfen, wenn sie rechtzeitig zur Verfügung stehen und vor allem Risikogruppen auch bereit sind, sich erneut impfen zu lassen.
Sibylle Kölmel berichtete. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Benjamin Dirks, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.